Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendung Domradio Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehns und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute gibt es keinen Vortrag zu hören, sondern ein Gespräch mit zwei Fachleuten. Grund dafür ist die revidierte Einheitsübersetzung der Bibel, die vor 2 Jahren auf den Markt kam. Am kommenden ersten Adventssonntag werden die Lesungstexte in der Heiligen Messe erstmals aus dieser neuen Einheitsübersetzung vorgelesen. Was sich damit ändert, worauf zu achten ist und wie es mit dem schrittweisen Einzug der neuen Übersetzung in die Liturgie weitergehen wird, darüber spreche ich einmal mit Dr. Gunter Fleischer. Er ist Leiter der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule in Köln und wird uns vor allem etwas zur revidierten Einheitsübersetzung sagen können. Schön, Herr Dr. Fleischer, dass Sie auch dabei sind.
Dankeschön, guten Tag.
Die Bibel steht aber nicht nur für sich, sondern sie hat natürlich ihren festen Platz in der Liturgie. Deshalb begrüße ich als nächsten Gesprächspartner Professor Dr. Alexander Sabaschinski. Er ist Liturgiereferent des Erzbistums Köln und hat auch diverse Lehraufträge an der Katholischen Hochschule NRW in Paderborn sowie an der Bergischen Universität Wuppertal. Auch Ihnen, Herr Professor Sabaschinski, ein ganz herzliches Willkommen.
Ja, danke schön. Grüß Gott.
Herr Dr. Fleischer, die Bibel gibt es ja in allen möglichen Sprachen, in vielen ja sogar auch in mehrfacher Ausführung. Warum hat man die Heilige Schrift immer wieder ins Deutsche übersetzt, zum Beispiel, wo es doch längst genügend deutsche Übersetzungen gibt?
In dem Sinne wird es nie genügend Übersetzungen geben, weil keine Übersetzung wirklich genügt, um es mal so zu formulieren. Denn es ist ganz schwierig, egal ob bei der Heiligen Schrift oder auch bei anderen Büchern, von einer Sprache in eine andere Sprache einen Text zu transportieren. Und das ist immer auch ein Auslegungsprozess, ein Interpretationsprozess. Es funktioniert eben nicht, wie man sich das oft vielleicht vorstellt, einfach das Vokabelverzeichnis zu konsultieren und dann zu sagen, der Text muss so und so übersetzt werden. Texte in sich, und das gilt für die Heilige Schrift allerdings wohl nochmal besonders, sind vieldeutig. Übersetzungen aber müssen eindeutig sein. Und diese Spannung kann ich im Grunde nur auflösen, indem ich dann sozusagen mehrere Übersetzungen nebeneinander lege oder immer wieder einen neuen Versuch mache. Das Zweite, was noch zu ergänzen wäre, die Sprache verändert sich im Laufe der Zeit. Jetzt geht es um die gesprochene Sprache. Der biblische Text steht fest in seinen Ursprachen. Aber die jeweils gesprochenen Landessprachen haben sich in den letzten 2000 Jahren, also seit Existenz der Heiligen Schrift, natürlich massiv verändert, einschließlich des dahinterstehenden Denkens, bestimmter Sprachbilder und so weiter. Und so verlangt auch dieses Phänomen einfach, sich immer wieder neu einem Text anzunähern. Wie klingen die Worte von damals in der Sprache, wie sie heute existent ist und gebraucht wird?
Gibt es denn eine Lieblingsübersetzung für Sie persönlich?
Eine nicht, aber es gibt welche, die ich besonders gern habe, also mehrere, ja. Also ich finde zum Beispiel eine sehr gute Übersetzung, die Elberfelder Übersetzung, auch wenn es eine evangelische Übersetzung ist, sage ich jetzt als Katholik dennoch. Ich finde für das Neue Testament immer noch sehr spannend die Übersetzung von Fridolin Stier, für das Alte Testament immer noch sehr anregend die von Martin Buber. Und so könnte ich aber durchaus nur einige mehr nennen.
Dann, Herr Professor Sabaschinski, Einheitsübersetzung. Man denkt jetzt erst so irgendwie an Ökumene oder so, aber das ist gar nicht der Hintergrund, weshalb diese Übersetzung Einheitsübersetzung heißt. Das hat wohl mit der Liturgie zu tun, oder irre ich mich da?
Nein, da irren Sie nicht. Es hat heute weniger mit Ökumene zu tun als damals. Die erste Einheitsübersetzung, die ist aus dem Jahren, hilf mir mal, Gunther, 80er Jahre.
Früher, Ende 60er Jahre begonnen und 80 abgeschlossen.
Abgeschlossen, genau. Die erste Einheitsübersetzung, die war tatsächlich ein ökumenisches Projekt. Man hatte zunächst mal auch katholischerseits das Anliegen, diese Vielzahl der Einheitsübersetzungen zu vereinheitlichen und dann in der Liturgie, und das, wir sind jetzt in der Nachkonzilzeit, 60er Jahre, hat gerade der Kollege gesagt, geht das Projekt los. Die Liturgie wurde reformiert nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und ein wichtiger Punkt ist, dass die Lesungen nun auch in der Landessprache vorgetragen werden. Dafür braucht man eine liturgiefähige Übersetzung. Und da ist es damals tatsächlich gelungen, dass sich die katholische und die evangelische Kirche zusammengesetzt haben, um hier eine Übersetzung vorzulegen, die beide Kirchen in ihren Gottesdiensten benutzen. Leider ist an dieser einen Stelle der Weg jetzt wieder auseinandergegangen. Die evangelische Kirche benutzt inzwischen eine revidierte Luther-Übersetzung in ihren Gottesdiensten während die katholische Kirche an der Einheitsübersetzung festgehalten hat und jetzt halt in der Liturgie diese revidierte Einheitsübersetzung von 2016 jetzt auch einführt.
Es gab ja im Zuge dieser Diskussion um den Einsetzungsbericht für viele, für alle, gab es ja eben den Satz, dass Übersetzung auch gleichzeitig Interpretation bedeutet. Was bedeutet, welche Interpretation hat Liturgie eigentlich für die Heilige Schrift?
Ja, also man müsste das natürlich im einzelnen Fall dann immer gucken, welche Interpretation das ist. Aber generell kann man sagen, dass es tatsächlich, dass die Heilige Schrift in der Liturgie nochmal, ja, insofern eine neue Interpretation erfährt, als sie nochmal in einen ganz neuen Zusammenhang gestellt wird. Ich kann mich natürlich zu Hause hinsetzen und in der Bibel lesen und die Heilige Schrift betrachten. Das kann ich natürlich auch tun in einer Bibelrunde, in einer Bibelstunde oder was Bibelkreise, so heißen sie in der Regel. Wenn ich das im Gottesdienst tue, die Heilige Schrift verkünden, bekommt es nochmal einen anderen Charakter. Dann geht es nicht darum, dass ich den Schrifttext und deren Aussagen nur inhaltlich zur Kenntnis nehme, sondern in dem Augenblick wird mir das zugesprochen, wird mir diese frohe Botschaft zugesprochen. Und zwar nur auf den ersten Blick durch den Lektor bzw. die Lektorin. Natürlich verleihen die beiden dann dem Wort Gottes ihre Stimme, damit es überhaupt erklingen kann, dass es bei mir ankommen kann. Aber es geht nicht um die einzelnen Worte, die mir hier der Lektor, die Lektorin zur Kenntnis bringt, sondern es geht eigentlich darum, was Gott mir in diesen Worten sagen möchte.
Das heißt, es ist auch eine Frage des Kontextes, in welchen Abschnitt der Bibel ich vor dieser Lesung höre, was danach. Und manchmal ist es ja auch so, dass wir nicht unbedingt einen fortlaufenden oder einen geschlossenen Abschnitt in der Lesung hören, sondern manchmal dann fehlen auch Verse. Da sieht man ja manchmal, wenn dann oben drüber steht, was ist das? Und hin und wieder kommt es ja vor, dann hat man so einen lustigen Potpourri aus irgendeinem Buch, aus dem man da liest. Was haben sich diejenigen, die diese Leseordnung erstellt haben, dabei gedacht, dass man bestimmte Verse weglässt und vielleicht auch mal dann etwas weiter springt innerhalb einer Lesung?
Da gibt es ganz sicherlich unterschiedliche Gründe. Die wenigsten davon, sage ich jetzt aus sehr persönlicher Sicht, sind gut. Ein ganz banaler Grund ist Zeit. Das heißt, eine Lesung soll wohl nach den Erstellern der Leseordnung insgesamt einen bestimmten Umfang nach Möglichkeit nicht überschreiten, weil ja das Ideal schon ist, bleiben wir bei der Sonntagsmesse, in der Sonntagsmesse zwei Lesungen und ein Evangelium zu hören.
Was ja nicht immer der Fall ist.
Das steht aber das ist ein anderes Kapitel. Auf einem anderen Blatt. Daraufhin ist es nicht konzipiert. Die Konzeption ist darauf, auf diese Vorstellung hin gemacht worden. Und das bedeutet, wir hören also insgesamt drei verschiedene Texte, von denen einen inneren Zusammenhang nur die beiden äußeren, nämlich die alttestamentliche Lesung und das Evangelium haben, während ja die neutestamentliche Lesung aus dem Brief nach anderen Gesetzmäßigkeiten in der Regel ausgesucht ist. Und dann sagt man, wenn ich mir drei Lesungen insgesamt anhören soll und wir haben als Mensch nur ein begrenztes Aufnahmevermögen, dann dürfen die halt auch nicht überlang sein. Und danach hat man zum Teil Texte, die an sich, wenn man sie fortlaufend lesen würde, vielleicht dann doch etwas zu lang würden, versucht so zu kürzen, dass immer noch der Sinn gewahrt bleibt, aber man trotzdem Passagen herausgenommen hat, von denen man meint, man kann sie erübrigen. Das ist nachvollziehbar. Dennoch würde ich sagen, ist Zeit kein gutes Argument, sich der Heiligen Schrift zu nähern. Zweiter Argument, das lässt sich jedenfalls, das steht nirgendwo, aber lässt sich nicht immer, glaube ich, von der Hand weisen, gibt es auch inhaltliche Entscheidungen, dass es Verse gibt, von denen dann diejenigen, die die Zuschnitte der Perikopen festgelegt haben, dachten, die sind den Menschen nicht zumutbar, die sind zu schwierig, die sind anstößig.
Wahrscheinlich eher so aus dem Alten Testament dann.
Das ist eher im Alten, also dieses Kriterium wird wahrscheinlich eher im Alten Testament der Fall sein, könnte aber im Einzelfall auch mal im Neuen Testament passieren, weshalb wir immer meinen, das Neue Testament sei nur lieb und brav und barmherzig. Aber schwerpunktmäßig eher bei alttestamentlichen Texten. Und das führt dann auch zu solchen Beschneidungen. Das wird besonders dann schwierig, wenn man als Bibliker auf jeden Fall sagen würde, hier sind nicht einfach nur, sagen wir mal, schwierige Passagen gestrichen oder eben welche, die man aus Zeitgründen weglassen kann, sondern hier trifft es den Kern und die biblische Perikope bekommt auf einmal eine völlig andere Aussage oder sie ist gar nicht mehr nachvollziehbar.
Herr Professor Sabaschinski, Sie sprachen gerade davon, diese Einheitsübersetzung ist entstanden vor allem auch mit der Erneuerung der Liturgie im Zweiten Vatikanischen Konzil. Wie war es denn vorher? Ist klar, die Messe wurde ausschließlich in lateinischer Sprache gefeiert, aber ältere Gläubige berichten mir häufig davon, dass die einen Schott zur Hand hatten. Manchmal wurde sogar von einem Lektor parallel zur Messe, wurden sogar die deutschen Texte verlesen. Welche Übersetzung hat man sich denn da bedient in dieser Zeit? Gab es dann immer individuelle oder gab es eben, war der Schott der Standard oder wie ist das damals gelaufen?
Also ich gebe zu, ich bin jetzt überfragt, welche Übersetzung genau der Schott zugrunde gelegt hat. Aber was man dann letztendlich dort für eine deutsche Übersetzung genommen hat, war egal, weil es kirchenamtlich nicht geregelt war. Und es war ja ohnehin, ich möchte das mal so in Anführungszeichen sagen, eine Krücke. Also dieser den Schott gibt es ja heute noch, aber dieser vorkonziliare zweisprachige Schott hatte nochmal eine andere Funktion als der heutige, der ja eher dazu dient, etwas vorzubereiten, nachzubereiten. Kaum sieht man heute noch jemanden mit einem Schott in der Kirchenbank während des Gottesdienstes sitzen. Allenfalls Leute, die Schwierigkeiten haben, akustisch das zu hören. Aber früher war das geradezu lebenswichtig, dieser Schott, wenn man kein Latein konnte, aber mitbekommen wollte, was jetzt im Gottesdienst passiert.
Also diese tätige Teilnahme, die dann
ja, das war
schon der Wunsch.
Dazu, ne? Ja, genau, das sagen Sie sehr richtig. Das war der Wunsch, war die tätige Teilnahme und diese, was ich eben so mit Krücke bezeichnete, die Krücke zur tätigen Teilnahme war der Schott. Aber es liegen nochmal Welten zwischen der Funktion der heutigen Lesung in Landessprache und dem Schott. Und zwar, worauf ich hinaus möchte, ist, Sie haben eben schon gesagt, parallel wurde dann die deutsche Übersetzung gelesen. Und das genau der Punkt. Entscheidend war, dass dann der Zelebrant die Lesung nochmal auf Latein gelesen hat. Wichtig war nur, was der Zelebrant gemacht hat. Wir haben dieses Denken sitzt ganz tief. Wir finden das manchmal heute noch wieder. Das hat jetzt nicht mit den Lesungen zu tun, das illustriert das aber, wenn wir reden von einem Lied zum Sanctus, ein Lied zum Credo. Und das ist sprachlich eine kleine Falle. Wir singen kein Lied zum Sanctus, sondern wir singen das Sanctus. Vielleicht in einer Paraphrase nicht wörtlich, aber es ist der Sanctusgesang, den die Gemeinde übernimmt. Und es ist nicht so, dass der Priester das Sanctus betet und die Gemeinde darf parallel was zu ihrer, ich will nicht sagen Belustigung, aber zu ihrer frommen Stärkung etwas singen, sondern sie ist jetzt wirklich tätig, teilnehmend, indem sie jetzt mit dem Priester zusammen das Sanctus singt. Und im Hinblick auf die Lesungen heißt es jetzt, das Entscheidende ist nicht, dass der Priester einen vorgegebenen Text in der jeweiligen Sprache, damals war es Latein, dann auch noch liest, damit es gültig ist, sondern entscheidend ist, dass mir hier das Wort Gottes zugesprochen wird. Das gelingt allerdings nur, dieses zugesprochen bekommen und ankommen, wenn ich es auch verstehen kann. Wenn ich kein Latein kann, nicht sehr gut Latein kann, möchte ich noch ergänzen, dann bin ich darauf angewiesen, dass das in einer Sprache passiert, die ich verstehe, sprich in der Landessprache. Und beim Schott war es immer noch so, vorne ist was passiert und ich habe versucht sozusagen mit meiner Krücke nachzuhinken und mitzukommen, damit ich wenigstens weiß, was da losgeht. Aber dieses ganz Entscheidende, dass mir das in dem Augenblick zugesprochen wird, dieser Vollzug, der hat nicht stattgefunden, weil es wurde ja vorne was gelesen und ich habe privat was anderes gelesen. Das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt, dass, was ich eben meinte mit dem Bibelkreisen. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie in der Liturgie mithilfe vielleicht eines Schotts die Inhalte der Lesung zur Kenntnis nehme, sondern es geht darum, dass mir das im Augenblick zugesprochen wird. Und zwar, das habe ich eben so versucht anzudeuten, letztendlich eigentlich von Gott selbst mir zugesprochen wird.
Das heißt, wir sagen ja am Ende der Lesung, oder wird sehr häufig gesagt, Wort des lebendigen Gottes.
Ja.
Das heißt, das ist jetzt der Zuspruch von Gott an uns.
Das will diese Akklamation genau nochmal deutlich machen. Und das ist, da kann man zwei interessante Beobachtungen machen. Eine in die Praxis der Gemeinden und eine andere in das neue Lektionar. Also tatsächlich ist das die Akklamation, heißt das dann, der Zuruf, der vorgesehen ist. Also muss gleich zu sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt gar nichts hinterher, das ist eine offiziell vorgesehene Möglichkeit, oder aber man spricht diese Akklamation, diesen Zuruf, und dann gibt es nur eine Formulierung, die von Ihnen genannte, Wort des lebendigen Gottes, und die Gläubigen antworten darauf mit Dank sei Gott. Und das ist im Grunde genommen eine Mini-Interpretation und ein Bekenntnis zu dieser Interpretation, was das ist. Das ist nicht einfach nur der biblische Text gewesen, sondern das ist das, was Gott mir jetzt zugesprochen hat. Und deswegen ist auch dieses Auffällige, vielleicht ist es gar nicht mehr so auffällig, weil wir uns schon daran gewöhnt haben, aber das Auffällige, dass dort vom Wort des lebendigen Gottes die Rede ist. Und nicht selten hört man Lektoren sagen, Worte Gottes oder soweit die Worte der heutigen Lesung. Dank der Lesung. Ja, das wäre die konsequente Antwort, aber daran merkt man, wie aberwitzig das ist. Das sind nicht die Worte Gottes. Das wäre theologisch sogar schlichtweg falsch. Das sind die Worte des Evangelisten. Das sind die Worte des Apostels Paulus. Das sind die Worte des jeweiligen biblischen, alttestamentlichen biblischen Autors. Das sind seine Worte. Das sind gar nicht Gottes Worte. Sie sagen, ja, Moment mal, spricht da nicht Gott zu mir? Ja, aber das, was Gott mir in der Gottesdienst-Situation zusprechen möchte, ist sozusagen, ja, verpackt, möchte ich mal sagen. Das ist verpackt, wird transportiert durch die Worte
des Biblischen. Also der Text als Instrument, dessen Gottes sich
eigentlich
bedient.
Ja, und da sind wir jetzt wieder bei der Frage der Übersetzung. Das ist zunächst einmal das Wort Gottes, also die Selbstzusage Gottes. Die ist zunächst mal nonverbal, das ist ein Liebesakt, möchte ich sagen. Die verpackt jetzt, übersetzt jetzt, bleiben wir mal bei Übersetzen, die übersetzt jetzt der biblische Autor in einen Text. Dieser Text wird mir, der muss, nächster Übersetzungsvorgang, der muss jetzt mehrfach vielleicht sogar übersetzt werden, aber zumindest einmal aus der Sprache des biblischen Autors, und keiner hat Deutsch gesprochen, in Deutsch. So, jetzt wird mir das vorgetragen, diese zweite Übersetzungsstufe. Und jetzt muss das noch bei mir ankommen. Was mache ich denn? Jetzt muss ich das wieder auspacken und gucken, was wurde mir denn dort transportiert? Was will denn Gott mir in diesen Menschenworten zusagen? Was ist denn sein Wort? Und dann muss ich das schon das dritte Mal übersetzen. Und vielleicht sogar noch das vierte Mal, wenn ich mich frage, was heißt das für mein Leben? Aber das Entscheidende ist, Gott spricht hier zu mir. Und deswegen diese Akklamation, Wort des lebendigen Gottes. Und interessanterweise ist diese Akklamation in dem neuen Lektionar, sie ist nach wie vor nicht vorgeschrieben, das möchte ich der Ehrlichkeit halber sagen, aber sie ist im neuen Lektionar unter jeder Lesung, also
als
keine
Empfehlung,
Evangeliumslesung, abgedruckt. Das erste Mal sogar mit Noten, man könnte sie theoretisch singen, aber sie ist unter jeder Lesung abgedruckt, um hier nochmal deutlich zu machen, es wäre eigentlich wünschenswert, sie zu sprechen, aber wenn sie gesprochen wird, nur diese Formulierung, wegen dieses ganzen theologischen Inhalts und der Botschaft, die ich eben versucht habe, so ein bisschen zu erklären.
Mit diesem letzten Gedanken kann man gleich noch einen weiteren, der mir sehr wichtig ist, verbinden. Alexander Sabaschinski sagte völlig zu Recht, diese Akklamation steht unter jeder Lesung. Bei Lektoren, Lektorinnen ist sehr oft entweder selber der Gedanke da oder es wird ihnen sogar manchmal vom Zelebranten nahegelegt, zu unterscheiden zwischen der alt- und der neutestamentlichen Lesung und Wort des lebendigen Gottes nur nach der neutestamentlichen Lesung zu sagen, weil das mit dem Alten Testament auch alles ein bisschen schwierig sei. Jetzt haben wir wenigstens in einem offiziellen Dokument klar, so funktioniert die Unterscheidung auf gar keinen Fall. Was auch dogmatisch eigentlich völlig klar ist, der Kirche gilt von Anfang an die gesamte Heilige Schrift, beginnend mit dem Buch Genesis und endend mit der Offenbarung des Johannes, als Wort Gottes im gerade geschilderten Sinn. Deswegen kann ich da überhaupt keine Unterscheidung vornehmen, auch nicht als Lektor und sozusagen nochmal anfangen zu interpretieren. Ich mache es nur da und bei den anderen Lesungen nicht. Das ist keine Frage der eigenen Wertung, ob mir die Lesung gefällt oder nicht, sondern die gesamte Heilige Schrift gilt eben der Kirche als Wort Gottes und wird in diesem Sinne auch verkündet.
Dieses Wort Gottes in der Einheitsübersetzung ist 35 Jahre alt geworden und musste demnach auch nochmal, Sie haben es ja am Anfang nochmal erzählt, angepasst werden. Aber es gab natürlich sicherlich auch so einige Streitpunkte bei einigen Formulierungen. Das heißt, dass vor allem aus der exegetischen Schiene die Forderung kam, dass hier, das müsste man nochmal besser übersetzen. Ich denke an so Dinge wie zum Beispiel die Aussprache des Gottesnamens. Was sind denn so einzelne neuralgische Punkte, die sich jetzt in dieser revidierten Einheitsübersetzung gegenüber der ursprünglichen Fassung geändert haben? Was fällt Ihnen da so als erstes ein oder was wird den Menschen als erstes auffallen, wenn sie aus dieser neuen revidierten Einheitsübersetzung hören?
Die Frage klingt einfacher, als sie zu beantworten ist, was an dem konkreten Übersetzungsprozess liegt. Man könnte ja meinen, eine solche Revision geht aus einem Diskussionsprozess hervor oder sei aus einem Diskussionsprozess hervorgegangen. Das ist sie eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht, sondern die einzelnen biblischen Bücher sind Fachprofessoren und Professorinnen zugewiesen worden. Das heißt also, verschiedene Exegeten, Exegetinnen haben jeweils ein biblisches Buch, manchmal auch, wenn es kleine Bücher sind, ein paar mehr, zugewiesen bekommen und haben im Grunde Heimarbeit betrieben. Das heißt, die Entscheidungen hat letztlich jemand für sich getroffen, sagen wir Vorentscheidungen, denn natürlich ging das Ganze durch weitere Gremien im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz und das Ganze ist nochmal von Rom am Ende begutachtet worden. Aber sozusagen ein öffentlicher Diskussionsprozess oder einer, den man von daher irgendwo jetzt auch mal nachlesen könnte, den gibt es im Hintergrund eigentlich nicht. Dennoch bleibt natürlich die Frage, was wird jemand, der die Lesung, egal ob Lesung oder Evangelium jedenfalls des Sonntags oder überhaupt im Gottesdienst aus der revidierten Fassung hören wird, als erstes auffallen. Das wird schwierig sein. Das hängt sehr von Einzeltexten wirklich ab. Die Maßgabe lautete, eine moderate Revision vorzunehmen. Und moderat heißt, ja, das war gar nicht definiert, aber im Grunde nicht mehr zu ändern als nötig. Und das konnte jetzt jeder Fachmann, jede Fachfrau auch ein bisschen für sich entscheiden. Deswegen wird es bei unterschiedlichen Büchern auch unterschiedlich auffallend sein. Ich vermute, am meisten werden auffallen die Änderungen in den Psalmen.
Also es wäre ja dann in der Messfeier dann der Antwortgesang auf die erste Lesung an den
Sonntagen. Genau, den man natürlich nur hört, denn im Gottesdienst bleibt leider weiterhin noch die Fassung der bisherigen, oder nee, der alten, muss ich jetzt sagen, der alten Einheitsübersetzung stehen, weil man jetzt nicht gleich wieder ein neues Gotteslob nach wenigen Jahren herausbringen kann. Das wird also auf Dauer erstmal so bleiben.
Oder das Kantorenbuch ist noch ein älteres.
Ja, aber die Gelegenheit besteht, es zu hören, da oder wenn man selber in der Bibel dann liest. Und da wird man es massiv merken, weil hier doch sehr deutliche Änderungen vorgenommen worden sind. Hier ist vielleicht am meisten dem Grundsatz entsprochen worden, nochmal zu fragen, was steht eigentlich in der Ursprache? Also was steht bei den Psalmen im Hebräischen? Ich nenne mal ein Beispiel, was einem gar nicht so klar ist. Wir haben in den Psalmen etwas lange Zeit mit den Protestanten, also mit Luther, gemeinsam gehabt. Schon Luther hatte die Idee, Psalmen sind mehr als einfach nur ein Buch der Heiligen Schrift. Die sind extrem glaubensfördernd. Die sind so etwas wie ein kleines Evangeliar. Und das bedeutet, dass er bestimmte Aussagen, die eigentlich aus der Erfahrung heraus formuliert waren, als Grundsatz formuliert hat. Beispiel: In der Bibel steht eigentlich, ich habe mich niedergelegt, bin eingeschlafen und am Morgen aufgewacht, denn du, Gott, hast mich beschützt. Daraus wurde aber, ich lege mich nieder und schlafe ein und wache auf, denn du, Gott, beschützt mich. Also das heißt, der Erfahrungsaspekt, das ist eine konkrete Nacht, die ich hinter mich gebracht habe. Und jetzt bete ich am Morgen, ist rausgenommen worden, zugunsten des allgemeinen Bekenntnisses, Gott ist halt immer ein Bewahrender. Dem ist ja nicht zu widersprechen, das ist aber nicht der Psalmenansatz. Also von Hause aus. Vom Hause aus wird aus solchen Erfahrungen heraus formuliert. Und jetzt ging es um die Frage, nehmen wir dieses Zeitenschema, das heißt, dass ganz oft in der Vergangenheit die Texte formuliert sind im Hebräischen, in die neue, in die revidierte Fassung auf. Und das hat man getan. Übrigens im Gegensatz zur Luther-Revision. Die Protestanten haben sich dafür entschieden, bei Luther zu bleiben.
Ja, jetzt nochmal, Sie bringen gerade Luther ins Spiel. Fast zeitgleich ist ja diese Revision der lutherschen Übersetzung erschienen. Wäre das nicht eine Möglichkeit gewesen zu sagen, komm, wir einigen uns jetzt mal? Oder war das Reformationsjubiläum dann doch wieder zu stark?
Ja, ja, also das hat mehrere Gründe. Und das ist eigentlich, ehrlich gesagt, fast eher so auch ein bisschen kirchenpolitische Gründe gewesen, weniger exegetische Gründe, hier getrennte Wege zu gehen. Zum einen gibt es sicherlich in der evangelischen Kirche auch das Bestreben, die Luther-Übersetzung nochmal stark zu machen. Das ist auch nachvollziehbar. Das ist ein Riesen-Identifikationspunkt für die evangelische Kirche, den man dann auch im Gottesdienst pflegen wollte. Also das war schon von evangelischer Seite auch ein Gesichtspunkt. Aber wir Katholiken haben es auch den Evangelischen nicht leicht gemacht, weil die Einheitsübersetzung auch in der Liturgie benutzt wird. Unterlag sie wie alle liturgischen Texten der Vorgabe, und die wurde unter den beiden vorherigen Päpsten auch noch strenger gehandhabt als unter Papst Franziskus jetzt, dass alle liturgischen Übersetzungen in die Landessprache in Rom genehmigt werden müssen. Jetzt können Sie sich natürlich einen Evangelischen vorstellen, der sagt, ich muss indirekt meine liturgische Bibelübersetzung in Rom vom Papst und seiner Kongregation genehmigen lassen. Da haben die gesagt, also das kann nicht sein, wenn wir in Deutschland was exegetischer arbeiten und einen Konsens haben, dass ihr im Nachhinein das in Rom für gut befinden lässt und wir womöglich Änderungen an diesem Konsens hinnehmen müssen, weil das eine Gottesdienstkongregation. Also das ist auch nachvollziehbar, dass das nicht ohne weiteres.
Welche Übersetzung benutzt man denn dann am besten in ökumenischen Gottesdiensten?
Das ist gut, dass Sie das fragen, weil da herrscht nach wie vor Konsens, dass man also zwischen den Katholiken und den Evangelischen, dass man dann die Einheitsübersetzung.
Also das wird okay.
Das ist ausdrücklich, also auch von kirchenamtlicher Seite, also von Bischöfen ist das so gesagt worden, das ist so üblich, das ist die offizielle Regelung und das geht auch sehr gut. Das wird tatsächlich so gehandhabt. Jetzt zuletzt hatten wir ja den großen und schönen Gottesdienst anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Universität Bonn. Es war gar kein Diskussionspunkt, dass wir dann das Wort Gottes aus der Einheitsübersetzung, in der Fassung der Einheitsübersetzung.
Sie sprachen gerade vom Papst Franziskus. Er hatte ja mit einer Bemerkung eine Diskussion über einen Vers aus dem Vaterunser, eine Diskussion angeregt. Und ich wollte mal fragen, es gibt ja so bestimmte liturgische Texte, die viele Gläubige auswendig können. Das Vaterunser gehört dazu, das Magnificat in der Vesper zum Beispiel. Jemand, der das regelmäßig oder fast sogar täglich betet, der kennt das in dieser althergebrachten Version ja nahezu auswendig. Gibt es da jetzt auch Änderungen? Muss da auch immer was durch die revidierte Einheitsübersetzung oder sind die Texte so geblieben, wie sie sind?
Da hat man eine Grundsatzentscheidung getroffen. Liturgische Texte, also Texte aus der Heiligen Schrift, die in der Liturgie vorkommen, werden sogar eher, wenn es bis jetzt noch nicht der Fall war, in die Fassung der Liturgie übertragen, beim Gloria zum Beispiel, und jedenfalls nicht geändert. Das heißt, das Vaterunser ist schon nah an der Formulierung, wie wir sie sprechen. Und das hat auch deswegen kaum eine Chance, genau aus dem Grund, den Sie genannt haben, dass es geändert wird. Mal ganz unabhängig von der dahinterstehenden Diskussion, die würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber allein diese Tatsache, dass es eben Texte sind, die so stark geprägt sind, da wird man sich schon sehr gut überlegen müssen, die dann nochmal zu ändern.
Ja, man macht es nicht.
Und das wird man nicht machen.
Aber das gilt für diese Texte, die Sie gerade nannten, wie Vater Unser und Gloria, und das ist ja alles voller biblischer Zitate. Das gilt nicht für die Psalmen, die wir gerade gesprochen haben. Also der Antwortpsalm im neuen Lektionar folgt tatsächlich, anders wurde ja eben schon erwähnt, als im Gotteslob, folgt tatsächlich der neuen revidierten Einheitsübersetzung. Also die Texte, das Manko haben wir jetzt einfach leider, das muss man wissen und wir müssen damit leben, dass wir die neue Einheitsübersetzung im Lektionar haben und die alte Einheitsübersetzung der Psalm im Gotteslob.
Das heißt, das Gotteslob kam zu früh.
Ja, genau so war.
Oder die Einheitsübersetzung zu spät.
Die kam zu spät. Zu spät. Die Einheitsübersetzung sollte zu dem Zeitpunkt fertig sein und irgendwann konnte man nicht mehr auf die Einheitsübersetzung warten und dann musste man halt die alte fassen. Das ist aber insofern nicht wirklich so richtig schlimm, also für den Vollzug der Liturgie, weil ja der Antwortpsalm wird ja vorgetragen vom Kantor oder vom Lektor und er wird ja nicht anders als in der Tagzeitenliturgie, wird er ja nicht im Wechsel von der Gemeinde gebetet. Also insofern gibt es da kein Durcheinander.
Ja, ich wollte auch gerade einfach das noch, der Psalter ist nochmal ein interessanter Fall, weil es da auch wiederum eine Annäherung an Luther gibt. Und zwar an einem natürlich sehr heiklen Punkt. Und zwar war es bis jetzt so, dass ja in der alten Einheitsübersetzung durchaus in beträchtlichem Maße der Gottesname ausgeschrieben stand in der Form Jahwe. Unabhängig mal von der Frage, ist das die exakte Aussprache gewesen, das weiß niemand so genau, kam es vor allen Dingen seit Papst Benedikt zu der Diskussion, sollen wir überhaupt in der Liturgie zumindest den Gottesnamen noch aussprechen. Und er hat sich eindeutig dagegen entschieden, unter anderem auf dem Hintergrund eines Besuchs der römischen Synagoge und der Begegnung mit dem dortigen Oberrabbiner.
Für Juden geht das gar nicht.
Weil Juden prinzipiell den Gottesnamen nicht aussprechen. Ob das jetzt wirklich sozusagen ein zwingendes Argument ist, dann dürfen wir das auch nicht, sei auch mal dahingestellt. Aber faktisch heißt das, in der Liturgie darf der Gottesname nicht mehr ausgesprochen werden. Das bedeutet für die biblischen Texte und die ganz wenigen, aber die gab es auch, Lieder im Gotteslob, wo der Name noch geschrieben steht, fällt er weg. Und damit musste man für die Einheitsübersetzung eine neue Lösung schaffen. Die bisherige Lösung war, wo der Gottesname nicht als Jahwe geschrieben war, stand der Herr. Und zwar großes H, klein E-R-R. Und jetzt hat man sich, um deutlich zu machen, geht es um den Herrn schlechthin, also Gott selbst, und zwar dort, wo sein Name genannt wird, oder geht es um den Herrn Meier und den Herrn Müller, also ein König kann auch mal Herr angesprochen werden im Alten Testament zum Beispiel. Um das zu unterscheiden, wird jetzt der Herr, wenn es der Gottesname sein soll, in Kapitelchen, also durchgängig in Großbuchstaben geschrieben. Das ist eine Lösung, die zwiespältig ist. Für das Auge funktioniert sie, für das Hören natürlich nicht, denn keiner in den Kirchenbänken
Kapitelchen hört man nicht.
Können, ob da Kapitelchen stehen oder nicht.
Aber es ist ja ähnlich wie ja auch in der Vulgata, der lateinischen Fassung, wo ja auch immer dann Dominus steht.
Genau. Was ich zunächst sagen wollte, diese Fassung oder diese Schreibweise Herr mit Kapitelchen, die hat man aus der Lutherbibel übernommen. Die hatten das schon immer.
Das heißt also, da ist die revidierte Einheitsübersetzung auf die Lutherübersetzung zugegangen.
Ob man es da zugehen, ob man einfach, haben sie abgeguckt, wie das genau gelaufen ist, weiß ich nicht, aber wir sind bei einer identischen Lösung angekommen.
Kommen wir mal auf das Praktische zu sprechen. Jetzt am ersten Adventssonntag sollen jetzt die Schriftlesungen in der Heiligen Messe aus der Neufassung vorgelesen werden. Herr Professor Baschinski, warum ist der Start am ersten Adventssonntag?
Weil da das neue Kirchenjahr beginnt.
Das heißt, da werden also die Bücher ausgetauscht?
Ja, wir haben jetzt zwar leider nicht das Lesejahr A, dann wäre es so richtig schön, aber dann müsste man ja noch länger
fangen. Fangen mit C an.
Fangen jetzt mit C an, also eigentlich mit dem letzten, nächstes Jahr, dann da sind wir dann bei A. Nein, man wollte jetzt einfach schlichtweg nicht länger warten. Man könnte ja schon mal fragen, warum kommt es denn jetzt erst? 2016, das ist ja schon gefallen. Vielleicht haben sich auch schon einige Hörer gefragt, warum kommt denn 2018 jetzt mit dem Lektionar, wo es seit 2016 die Einheitsübersetzung gibt. Weil so schnell geht es dann doch nicht. Der Text war da. Allerdings im Lektionar ist dieser Text ja so angeordnet, von den Zeilenumbrüchen her, dass er leichter lesbar ist. Also er musste nochmal, man kann das nicht einfach einfließen lassen, sondern man musste wirklich den ganzen Text nochmal neu setzen und dann halt die Einleitung auch reinsetzen.
In
jener Zeit, genau, dieser Klassiker. Und das hat so ein bisschen gedauert. Da muss das Ganze noch gedruckt werden. Ja, Sie können sich ja vorstellen, wie viele Bücher da gedruckt werden. Jetzt war es dann 2018 soweit und dann hat man gesagt, und wir machen eine klare Zäsur mit dem Beginn des Kirchenjahres am ersten Advent und da wird halt der erste Band eingeführt. Aber klammheimlich, hintenrum, ganz leise, ist die Einheitsübersetzung aber bereits in unsere Liturgie eingegangen. Nicht in die sonntägliche Eucharistiefeier, auf die wir immer schauen, sondern bereits jetzt schon haben die Nachdrucke der liturgischen Bücher für die Feier des Begräbnisses und der Kindertaufe, da wurde bei dieser Gelegenheit einfach schon die neue Einheitsübersetzung benommen. Das war gar nicht groß an die große Glocke gehangen.
Also das läuft sozusagen als Parallelprojekt schon
ja,
bereits.
Immer wenn
das sind diese schwarzen Lektionare, oder?
Nein, ich meine nicht die Lektionare, sondern ich meine wirklich die liturgischen Feierbücher, die Feier des Begräbnisses, die Feier der Kindertaufe, die sind so ein bisschen kleiner, wenn das mal jemand gesehen hat, bei der Taufe, was der Priester dann hält, da sind ja auch Lesungen drin. Und wenn diese Bücher, und das macht man jetzt bei allen Sakramenten feiern, wenn diese Bücher nachgedruckt werden müssen, werden die jetzt immer sofort mit der neuen Einheitsübersetzung nachgedruckt. Gut, aber was in dem Alltag der Gemeinde relevanter ist und auch viel augenfälliger, ist halt das eigene liturgische Buch, das Lektionar.
Und das ist auch erst nur an den Sonntagen.
Es ist genau, weil und diese Lektion, die Einteilung der Lektionare wird beibehalten. Wir haben ja für jedes Lesejahr, für die sonntägliche Eucharistiefeier ein Lektionar, Lesejahr A, B, C. Und wir haben weitere Bände für die Wochentage, an denen haben wir ja eine eigene Leseordnung. Und dann gibt es nochmal weitere Bände für besondere Anlässe, wie zum Beispiel für Sakramentenfeiern, also die Lesung, die ich eben erwähnte, die gibt es schon nochmal im eigenen Lektionar für die Beerdigung, für die Hochzeit oder für die Votivmessen. Da kommen ja etliche Bände zusammen. Was jetzt sukzessive erscheint, sind die Lektionare für die Sonntage und die Wochentage, das läuft so parallel. Also wir können schon davon ausgehen, bis jetzt alle Lektionare neu erschienen sind, da werden schon so 5, 6 Jahre ins Land gehen. 3 alleine für die Sonntage. Und dann bestimmt noch mal 2 Jahre, bis dann auch die anderen Lektionare.
Das heißt also, an den Werktagen wird man noch erstmal noch die alten Lesungen hören und an den Sonntagen dann die neuen.
Aber darf man vielleicht noch was in Erinnerung rufen, dass die letzten liturgischen Bücher, also wenn es um die Lektionare geht, die sind ja mehr als eine Generation her. Und das heißt ganz praktisch, dem Verlag, der das Ganze herausgibt, liegen keine digitalen Fassungen vor, denn die alten Lektionare sind noch komplett ohne Computer erstellt worden. Und das macht die Sache so aufwendig. Das heißt, man hat nicht Dateien, die man einfach nur nochmal neu formatieren muss. Das geht ja relativ schnell, sondern das Ganze muss überhaupt erstmal digitalisiert werden.
Also vom Analogen erstmal überhaupt ins Digitale.
Sehr richtig, das sieht man, das vergisst man schnell, weil man jetzt derart natürlich in einer digitalisierten Welt schon lebt. Das macht die große Arbeit.
Sie bilden ja auch, oder Sie machen ja auch Fortbildungen, Lektorenschulungen. Ändert sich da jetzt etwas? Also haben Sie da jetzt auch im Hinterkopf, dass man da jetzt vielleicht, also es werden ja sicher auch Lektoren kommen und fragen, wir kriegen jetzt eine neue Übersetzung oder wir haben jetzt ein neues Lektionar hier liegen. Gibt es da irgendwas zu beachten jetzt im sprachlichen Duktus, im Vortrag oder wie man an diese Texte herangeht? Oder ist da die Aus- und Weiterbildung nach wie vor die gleiche geblieben?
Ja, kann sich eigentlich in dem Sinne nicht so viel ändern. Die Materie, um das mal so zu nennen, nämlich das Wort Gottes und die Grundlage bleibt ja schon dieselbe. Das, was das Vorlesen betrifft, da bleiben dieselben Regeln gültig. Aber was noch mal ein bisschen anders wird, man hat immer einen neuen Motivationsschub, sich damit zu beschäftigen. Und gerade dieser Frage nachzugehen, inwieweit ist das, was wir lesen, wirklich Wort des lebendigen Gottes? Diese Frage lässt sich da schon noch mal ganz anders thematisieren, wenn eine neue Übersetzung auf einmal da ist. Oder wenn man auf einmal dieses sehr kostbar aufgemachte Lektionar dann wirklich in Händen haben wird und sehen wird. Was wirklich anders aussieht vom Äußeren, vom Inneren weniger, auch ein bisschen, aber gerade vom Äußeren, macht natürlich die Arbeit schon einmal leichter und anders und führt zu neuen Fragen. Was den reinen Vortrag anbelangt, ist das unabhängig von der konkreten Übersetzung.
Und Das, was der Dr. Fleischer sagt im Hinblick auf die Lektoren und Lektorinnen, das würde ich auch gerne nochmal aufgreifen für die Gemeinde. Ich habe nämlich die Hoffnung, dass dieses neue Lektionar dann auch nochmal einen neuen Schub, war glaube ich gerade die Formulierung, für die Gemeinde, also für die Mitfeiernden in den Gottesdiensten sein möge. Innerlich, wenn man das aufschlägt, Lektionar, hat sich kaum was verändert. Die Schrift ist die gleiche, die Überschriften haben eine andere Schrifttype bekommen, aber ansonsten ist das prima vista, kann man sofort loslegen. Es wird keine Irritation geben für die Lektoren. Äußerlich hat sich schon mehr getan. Also das Augenfällige, was ich auch aus der Ferne als Mitfeinder aus der Bank erkennen kann, ist, das Buch hat zwar das gleiche Format, aber der Einband ist anders. Er ist viel wertiger. Es ist ein Stoffeinband, es ist Goldfarben. Also das ist schon so ein kleiner Hingucker geworden, das Buch. Und ich hoffe einfach, dass dieses optische, äußere Signal auch nochmal eine Einladung ist, nochmal genauer zu gucken auf die Bedeutung der Heiligen Schrift im Gottesdienst. Und der Umgang mit dem Lektionar, das ist ja nur das Äußere, kann ein Hinweis darauf sein. Also man muss ja mal darauf beachten, wie wir mit dem Lektionar umgehen, also hoffentlich umgehen, zumindest in feierlichen Gottesdiensten. Es kann beim Einzug mitgeführt werden. Es wird zumindest bei der Evangeliumsverkündigung, kann die Verkündigung von zwei Kerzenleuchtern begleitet werden. Das Buch selber wird inzensiert, also beweihräuchert. Es wird in einer Prozession zum Ambo hingeführt, also hingetragen. Und es wird hinterher, kann es auch wieder in einer Prozession an einen würdigen Ablageort kommen. Also das, was wir da alles mit diesem Buch machen, das passiert übrigens nebenbei gemerkt mit dem Messbuch nicht. Warum? In dem Messbuch sind in Anführungszeichen, möchte ich sagen, nur unsere Gebete drin, also die kirchlich geordneten Gebete natürlich. Und es ist sicherlich das Buch des Vorstehers. Aber bei aller Liebe, so schön die Kirche auch Gebete im Laufe der Jahrtausende entwickelt hat, sie stehen theologisch nicht im Rang des Wortes Gottes. Und das äußere Lektionar und unser Umgang damit, der rituelle Umgang, soll auf die Wertigkeit dieses Wortes Gottes hinweisen. Und da, glaube ich, könnten wir schon auch noch was in den Gemeinden tun, um da nochmal ein Bewusstsein für zu bekommen. Oft ist so in den Hinterköpfen, also mein Eindruck basiert so auf das, was ich so höre bei liturgischen Fortbildungen, ist so in den Hinterköpfen, naja, das ist das Wort und das ist wichtig, das ist die Bibel, aber wir Katholiken können das dann nochmal steigern mit der Siebenzahl der Sakramente und dann wird das so gegeneinander ausgespielt. Vielleicht ist da auch noch in den Hinterköpfen ein vorkonziliares Verständnis der Messe, wenn man nämlich mal in diesen alten Schott reinschaut, da ist vom Wortgottesdienst die Rede vor allem von der Vormesse, die dann uns moralisch darauf vorbereiten soll, auf das, was dann kommt, nämlich die eigentliche Opferhandlung. Und diese Abstufung des Wortgottesdienstes gegenüber dem Sakrament der Eucharistie haben wir in der heutigen Liturgie nicht mehr. Und da berufe ich mich auf unser Messbuch, auf das lateinische nachkonziliare Messbuch. Da heißt der Wortgottesdienst Liturgia Verbi, also Liturgie des Wortes. Und der eucharistische Teil heißt Liturgia Eucharistica, also eucharistische Liturgie. Worauf es mir ankommt, beides ist nach dem Verständnis des Messbuchs selbst Liturgie, gleichwertig. Und dafür nochmal ein Bewusstsein bekommen. Im Grunde ist das begründet nicht, weil wir uns jetzt den Evangelischen annähern und sagen, im Sinne der Ökumene müssen wir die Bibel mal ein bisschen höher hängen. Nee, das hat tiefe theologische Gründe, um die die Kirchenväter schon wussten, wenn sie zum Beispiel davon sprechen, Hieronymus, dass wir Christus aus dem Kelch des Wortes trinken. Also diese Bilder, also die vermischen bewusst schon diese Bildwelt des Trinkens und Essens mit dem Worte, das Wort Gottes zu rezipieren. Und das Konzil hat das ja aufgegriffen mit der Rede vom Tisch des Brotes und Tisch des Wortes. Das eine wäre der Altar, das andere wäre der Ambo. Aber auch hier wieder eine Parallelstellung. Und warum? Wie ist das theologisch begründet? Ja, dieses Wort Gottes, wir haben ja eben über Singular und Plural gesprochen, dieses Wort Gottes ist letztendlich Christus. Es ist Christus, der diese Selbstzusage Gottes ist und der sich mir, und im Evangelium ist es ja dann ganz explizit, aber implizit in der ganzen Heiligen Schrift, sich mir zuspricht. Ja, was will ich denn als gläubiger Christ noch mehr, als dass sich Gott mir zuwendet, sich mir zuspricht? Und wenn das passiert in einem konkreten, zeichenhaften Vollzug, dann nennen wir Katholiken das sakramental.
Wenn wir jetzt vom Wort Gottes reden und auch von der Stärkung des Wortes Gottes, auch es ist ja durch die Erneuerung der Liturgie ja auch eine weitere zusätzliche Lesung regulär an den Sonntagen und Hochfesten hinzugekommen, die allerdings nicht immer zum Zuge kommt. Stattdessen allerdings ist statt Wort Gottes viel Wort des Priesters zu hören, also am Anfang. Manchmal gibt es auch noch sogar eine Art Einführung in die Schriftlesung. Wie gehen Sie da im Gespräch mit den Betroffenen um? Häufig ist ja auch so, dass sich dabei was gedacht wird oder dass es so Liturgievorbereitungskreise gibt, die Messfeier ganz gerne durchaus mit anregenden Texten noch bestückt, wobei das allerdings nicht selten auf Kosten des Gotteswortes geht, dass also gerne mal eine Lesung gestrichen oder auch weggekürzt wird.
Ja, es ist zum einen eine Gratwanderung und zum anderen eine Frage, die eigentlich bei jedem einzelnen Gottesdienst neu ausgehandelt werden muss. Damit meine ich jetzt nicht, dass da ein großer Kreis sitzen muss, der es aushandelt. Gut, wenn ein Liturgiekreis das vorbereitet, gerne auch in dieser Runde. Aber auch derjenige, der jetzt da noch nur alleine an seinem Schreibtisch sitzt und sich überlegt, was sage ich denn zur Einführung, muss das dann mit sich aushandeln. Die Spannung reicht von: Ich zerrede einen Gottesdienst mit meinen eigenen Worten, in die ich völlig selbst verliebt bin. Und na, das war jetzt schon böse von mir, aber von denen ich glaube, dass sie notwendig sind, weil das Wort Gottes halt so sperrig ist und weil unsere liturgischen Texte so steif sind und so. Und dann versuche ich, das alles zu kompensieren, indem ich so menschennahe Worte spreche. Das wäre das eine Extrem. Ich habe jetzt eine Karikatur beschrieben.
Die es allerdings gibt.
Aber es gibt auch dieses andere Extrem, die Vorstellung nämlich, dass es sich genügt, rein rituell die Texte, die liturgischen vorgehenden Texte zu, ich sag mal, zu absolvieren. Ja. Und ja, wie so oft, die Tugend liegt in der Mitte. Das Wort Gottes sollte ich nicht zerreden. Das sollte auch wirklich als Text so zum Tragen kommen. Auch die kirchlich geregelten Texte, ich sage es mal so steif, wie zum Beispiel ein Hochgebet, das ist ja auch gar nicht, steht ja auch gar nicht zur Diskussion, dass ich da frei formulieren kann. Das macht aber Sinn, dass diese Texte geordnet sind, dass es so rituelle, feste Texte gibt, die dann auch eine gehobene Sprache haben, die dann aber auch das rituelle Handeln bezeichnen durch ihre vielleicht auch etwas Fremdartigkeit, die aber auch so gehaltvoll sind, dass ich ein Tagesgebet nicht nach 2 Jahren den Rest meines Lebens nicht mehr hören muss, weil der Text in seiner Tiefe bereits ausgeschöpft ist und. Aber daneben, ich sage ja, die Tugend liegt in der Mitte, daneben muss es aber dann auch immer noch mal freie Worte geben, die es ermöglichen, dass das, was in den rituellen Handlungen verpackt ist, bei mir ankommen kann. Ich gebe mal ein Beispiel. Die Einführung zum Bußakt. Wir haben rituell eröffnet mit einer ganz steifen Formulierung: Der Herr sei mit euch. Wer redet denn heute noch im Konjunktiv? Ja? Und dann sagen wir nicht einfach und mit dir, sondern und mit deinem Geiste. Wer soll das denn spontan? Es macht, aber ich bin dafür, will das jetzt nicht erklären, aber es macht Sinn, sich mit dieser formellen Begrüßung auch in einem bestimmten feierlichen Rahmen zu begeben und sagen, wir agieren jetzt im liturgischen Rahmen. Wir sind auf einem relativ hohen Kommunikationsniveau, sage ich, das sich schon gar nicht mehr jedem erschließt. Jetzt kommt die Herausforderung, dass ich als Mitfeiernder aber auch da reinkommen muss. Also das, was ich rituell in der Liturgie vollzieht, muss auf die Gläubigen hingefeiert werden. Nicht an sie angepasst werden, aber auf sie hingefeiert werden. Und dann braucht es diese Schnittstellen, wo sie mit hineingenommen werden. Und die Einführung zum Bußakt, da steht zum Beispiel, steht ein Einführungstext im Messbuch. Den kann ich natürlich, das ist ein Beispieltext, den kann ich natürlich vorlesen, nur dann wird es sehr steif. Ich habe rituell eröffnet und fahre dann genauso rituell fort, damit wir die heiligen Geheimnisse in würdiger Weise feiern, uns recht bereiten und so weiter. Dann bin ich, also ich habe es jetzt auch ein bisschen geleiert, das war natürlich jetzt frech von mir, aber dann machen Sie so weiter in dem Steifen. Wenn Sie aber den Mitfeiernden die Gelegenheit geben wollen, so nach dem Motto, ich begegne jetzt Gott in diesem Gottesdienst, und wie komme ich denn vor Gott? Da müssen Sie ihn auch ein bisschen, ich sag mal, persönlich abholen. Und diese Worte sollten dann freigesprochen werden. Und das ist, aber dann sollte ich es auch wiederum nicht zerquasseln. Weil das Schuldbekenntnis findet ja, dann das eigentliche Schuldbekenntnis, nachdem ich persönlich abgeholt worden bin, findet ja wieder ritualisiert statt. Ich bekenne und so weiter. Oder die anderen Formen, die wir da haben. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es geht um dieses Austarieren, nicht zerquasseln. Aber andererseits, es ist keine gelungene Gottesdienstfeier, wenn ich nur Texte gültig runterlese. Zu einer Feier gehört mehr.
Was vielleicht auch noch dazugehören würde, das kann ich dann bei den Lektorenschulungen immer gut einsetzen, überhaupt erstmal eine Sensibilisierung zu schaffen für die Besonderheit des Wortes Gottes. Das kann man erreichen mit der einfachen Frage, was ist eigentlich die Aufgabe des Lektors und der Lektoren? Dann, ich lasse das so ganz allgemein als Frage dann offen. Was lesen Sie also alles am Sonntag vor? Und dann kommen natürlich irgendwie schon die Lesungen, mal eben eine Lesung, zwei Lesungen. Schon die wenigsten wissen, dass, wenn da nicht gesungen wird, der Antwortpsalm auch eine Möglichkeit ist und der Ruf vor dem Evangelium zwischen den Halleluja-Rufen auch eine Möglichkeit ist. Aber dann kommt auf jeden Fall irgendwie die Fürbitten und dann kommen die meditativen Texte. Und dann kommt vielleicht noch für Familiengottesdienste der kleine Prinz, der auch vorgelesen wird.
Und bei Hochzeiten.
Bei dem ich dann aber vor allen Dingen schon überraschenderweise sagen kann, lassen wir schon die ganzen Dinge, die da sowieso nicht hingehören, beiseite. Nicht mal die Fürbitten sind eigentlich ihre Aufgabe als Lektor und Lektoren. Machen Sie es bitte weiter, weil es ist vorgesehen, dass Sie es machen. Aber das ist keine Lektoren. Denn was Sie da vortragen, ist nicht Gottes Wort. Und Saint-Exupérys kleiner Prinz, das ist recht nicht Gottes Wort. Da ist überhaupt keine Sensibilität sehr oft für da. Das ist für die Menschen ganz oft relativ gleichwertig. Die sind einfach in der Liturgie gesprochene Worte. Und da gibt es eben welche aus der Bibel und welche, die nicht aus der Bibel sind.
Das heißt, Fürbitten gehören auch gar nicht ans Ambo?
Ganz genau, das wäre die Konsequenz. Da gibt es zwar keine Vorschrift zu. Ich hoffe, dass Kollege Sabaschinski dem mal zustimmt. Aber es gibt zum Beispiel bei einigen die Praxis, die sagen, wir lesen eben Wort Gottes vom Ambo und die Fürbitten von einem anderen Ort her, egal ob von einem freistehenden Mikrofon, ob sogar aus der Bank, und nochmal deutlich zu machen, ist das Gebet der Gemeinde. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, aber um das deutlich zu machen. Und über diese Sensibilität, wenn die da ist, die aber auch, das muss man sagen, auch noch bei Geistlichen zu fördern ist, die wird, glaube ich, auch erst dazu führen, dass man sich Gedanken darüber macht, wie viel an freiem Wort hat im Gottesdienst seinen Raum und wie viel sollte man auch besser beiseite lassen, weil es eigentlich zerredet. Ich denke, alles, was zum Wort Gottes hinführt, ist im Grunde erlaubt. Alles, was mehr zur Person des Feiern, des Zelebranten oder der Menschen hinführt, das sollte man dann eher beschneiden.
Eine praktische Frage habe ich noch so kurz vor Ende. Der Dienst des Lektors ist ja ein Dienst in der Liturgie, ein liturgischer Dienst. Soll er sich liturgisch kleiden? Soll er aus der Bank kommen, also aus dem Volk, wie es ja sehr häufig heißt? Was ist hier zu priorisieren?
Vieles ist möglich. Nicht alles ist sinnvoll. Nein, Spaß beiseite.
Was wäre das Ideal?
Ich kann unterschiedliche Akzente setzen. Deswegen ist die Frage nicht einfach so klar zu beantworten. Die Grundsatzfrage wäre zum Beispiel liturgische Kleidung oder in Zivil. Ich setze, beides ist möglich, auch theologisch sinnvoll. Ich muss mir nur klar machen, was ich für Akzente damit setze. Wenn ich in Zivil diesen Dienst versehe, wird noch deutlicher, das ist ein liturgischer Dienst, der von einem Gläubigen wahrgenommen wird. Und das ist auch gerade das Besondere beim Lektorendienst, der theologisch, ist viel nicht klar, viel qualifizierter ist eigentlich als der Kommunionhelferdienst. Da kriegt man eine Urkunde beim Kommunionhelferdienst und das heißt außerordentlicher Dienst. Aber außerordentlich heißt in dem Fall, dass es nur ausnahmsweise, dass man diesen Dienst ausüben darf, während der Lektorendienst ein ordentlicher liturgischer Dienst der Laien ist, den der Priester noch nicht mal übernehmen darf, wenn ein Lektor da ist. Also so weit geht das. Und das deutlich zu machen, dass hier ein Laie diesen Dienst nicht, weil wir die Laien jetzt mal ein bisschen Bauchpinsel nach dem Konzil und sie wertschätzen, sondern weil das deutlich macht, Träger des Gottesdienstes ist der gesamte Leib Christi, der sich hier in Gestalt der kirchlichen Feiergemeinde, diese konkreten Gottesdienstgemeinde, zusammengefunden hat. Deswegen ist das so wichtig. Aber das, jetzt habe ich so mit Verf für die zivile Kleidung geworben, aber liturgisches Gewand wiederum kann auch Sinn machen. Nur da müsste man nochmal unterscheiden, trägt derjenige eine weiße Albe oder trägt der Talar und Chorrock, also schwarz-weiß. Da müsste man dann ganz klar sagen, die liturgische Kleidung macht in dem Augenblick Sinn, vor allen Dingen dann Sinn, wenn es die Albe ist. Weil die Albe ist im Grunde genommen eine Erinnerung an das weiße Taufkleid und macht nochmal deutlich, wir alle, die wir hier feiern, sind getauft. Exemplarisch deutlich wird das an denjenigen, die als Laien einen liturgischen Dienst übernehmen. Theoretisch könnte da, das ist nicht praktikabel, aber theoretisch könnte die ganze Feiergemeinde, die ganze Kirche dort in weißen Alben stehen. Und bezeichnenderweise trägt ja auch der Klerus, bevor er die Amtszeichen wie Stola oder Messgewand trägt, darunter eine weiße Albe. Die hätten wir als Getaufte mit denen gemeinsam. Also für liturgische Kleidung spricht auch etwas.
Sitzt denn der Lektor besser in der Bank oder zieht er mit ein und sitzt neben den Messdienern?
Ja. Wenn er mit einzieht, könnte der negative Eindruck entstehen, das, was dann oft so benannt wird als Klerikalisierung der Laien. Das setzt allerdings wieder voraus diese Annahme, dass es einen klerikalen Bereich gibt, der oben im Altarraum ist. Das mache ich ja dann diese Zweiteilung ja schon wieder auf. Oder aber man müsste es halt so deuten, aber die Frage ist, kommt diese Deutung bei der Gemeinde an? Das ist eben kein spezieller klerikaler Bereich, sondern in dem Bereich hier mischt sich sozusagen unser Wirken als Leib Christi, sowohl der Klerus wie das normale Volk, Laos, Laie, daher kommt der Begriff. Wenn der Laie aus der Bank kommt, was ja in der Regel der Fall ist und was ja eigentlich auch eine gute Botschaft ist, das ist ja auch eine gute Lösung, hätte ich nur eine Bitte. Bitte nicht das Lektionar aus der Bank nach vorne bringen. Ganz oft beobachte ich die praktische Lösung. Der Lektor geht in die Sakristei, holt sich das Lektionar, geht in die Kirchenbank und liest nochmal in Ruhe die Lesung durch. Sehr löblich, dass er sich diesen Text nochmal präsent macht, um ihn dann überzeugend vortragen zu können und dem Wort Gottes seine Stimme zu verleihen. Nur wenn er dann mit dem Lektionar nach vorne zum Ambo kommt, ist eher die Botschaft, Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch was mitgebracht, als das, was es eigentlich sein sollte. Auch mir als Lektor ist das, was ich hier verkünde, vorgegeben. Ich kann nur bezeugen, was mir selbst bezeugt wurde. Und das wird deutlicher, wenn ich zum Ambo mit dem Lektionar hintrete, als wenn ich es von meinem, Anführungszeichen, Privatplatz aus der Kirchenbank mitbringe. Also Sie sehen schon, ich plädiere immer sehr dafür, mit diesen Zeichen sensibel umzugehen, weil da immer oft eine ganze Botschaft dahinter steckt, die dann nonverbal wahrgenommen und rezipiert wird und vielleicht viel mehr auslöst, als uns klar ist.
Wir merken, es ist ein spannendes Thema. Wie geht es denn jetzt mit dem Zeitplan weiter? Hat es in den letzten Wochen ein Paket gegeben in den Fahrbüros, wo dann die neuen Lektionare drin sind? Oder müssen sich die Gemeinden die selbst besorgen? Gibt es vielleicht auch Gemeinden, wo am ersten Adventssonntag alles so ist oder alles so bleibt, wie es ist bislang? Wie sieht es da aus?
Man hat sich ja für eine etwas schwierige Lösung bei der Deutschen Bischofskonferenz entschieden, indem man gesagt hat, verpflichtend, verbindlich, ist die Einführung des Lektionars erst dann, wenn das komplette Kirchenjahr für den Sonntag im Druck erschienen ist. Das heißt also erst, wenn der dritte Band, das wird dann das Lesejahr B, im übernächsten Jahr sein, wenn das erscheint, ab dann ist das neue Lektionar verpflichtend. Das zeigt aber schon an, erstens, zumindest hier im Bistum ist es so, dass jede Gemeinde sich das selber zulegen muss, das Lektionar. Zweitens noch bis zum Erscheinen des dritten Bandes einen gewissen Freiraum hat. Empfehlenswert wäre natürlich jetzt auch zu beginnen, aber es gibt keinen letzten Zwang dazu. Das ist nicht überall gleich geregelt im Raum der deutschsprachigen Bischofskonferenz. Bis dahin geht das, so viel ich weiß, ich habe jetzt keine Fehlinformation, das Bistum München sozusagen qua Bistum, also qua Behörde, allen Gemeinden das Lektionar finanziert und damit aber auch natürlich verbindlich. Es wird jetzt schon eingeführt.
Das heißt, wir sind hier im Erzbistum Köln jetzt erstmal in einer Übergangsphase, die einige Jahre dauern wird.
Ja, wir machen sehr stark Werbung dafür, dass man jetzt damit beginnt. Warum denn warten? Warum denn im Lesejahr B, also im übernächsten Jahr, dann anfangen, die Bücher zu kaufen, die ja schon da sind? Es macht gar keinen Sinn, da einen Schnittpunkt zu machen. Wir versuchen das zu unterstützen, indem wir ja seitens, das haben alle Gemeinden bekommen, zwar nicht das Lektionar, aber sie haben bekommen ein liturgisches Modell zur Einführung des Lektionars. Wir haben eigens Flyer erstellt, was ist neu im neuen Lektionar, wo wir aber auch nochmal auf das, über vieles, was wir hier gesprochen haben, zur Theologie des Wortes Gottes auch nochmal eingehen. Es gab Modelle für Predigtbausteine, es gab Musterartikel für die Fabrik. Also wir haben da sehr viel gemacht, um das zu unterstützen. Und falls jetzt Gemeinden enttäuscht sind, ja, warum haben wir das nicht wie in München geschenkt bekommen? Zur Entschuldigung, oder muss man sagen, oder um das zurechtzurücken, es gibt grundsätzlich eine finanzielle Zuweisung des Erzbistums Köln an seine Gemeinden für die Anschaffung liturgischer Bücher. Nicht speziell für das Lektionar, aber grundsätzlich zur Anschaffung liturgischer Bücher. Und also insofern ist es nicht so, dass es gar keine Hilfe gibt.
Also Gelder sind einfach da, kann man sagen.
Ich hoffe ja. Es sei denn, Sie mussten gerade was anderes kaufen. Ja.
Gut, ein Langzeitprojekt ist und bleibt also die Übertragung der revidierten Einheitsübersetzung in die Liturgie. Am kommenden ersten Adventssonntag werden die Lesungstexte in der Heiligen Messe erstmals aus der Neufassung gelesen, zumindest in den Gemeinden, die diese Lektionare dann auch benutzen. Über die Umsetzung, ihre Hintergründe und wie es nun weitergeht, darüber sprach ich mit Dr. Gunter Fleischer von der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule Köln und Professor Dr. Alexander Sabaschinski, Liturgiereferent des Erzbistums Köln. Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan-Hendrik Stehens. Ihnen allen einen guten Rutsch ins neue Kirchenjahr.